Ich habe mich heute über das Internet verabredet, und zwar mit Thomas Laschig vom Anti-Fake News-Blog Volksverpetzer. Hallo Thomas.
Hi.
Thomas, red mal nicht lange drum rum. Der Volksverpetzer ist Teil des gleichgeschalteten links-grün versifften Staatspropaganda-Apparats. Deswegen meine erste Frage: Was hat Angela Merkel euch heute in dem täglichen Briefing mit auf den Weg gegeben?
Heute war sie ein bisschen knapp, aber ich glaube, ich kriege morgen wieder eine Sprachnachricht. Nein, Quatsch. Natürlich. Ja, das ist ein schönes Beispiel, was wir uns so täglich anhören müssen. Denn natürlich sind wir ein kleiner Block, zwei feste Mitarbeiter und sonst nur Ehrenamtliche, gemeinnützig. Wir kriegen Geld von niemandem, wir kriegen keine Aufträge, wir gehören zu keiner Partei. Wir sind völlig unabhängig mit dem, was wir machen. Wir setzen uns einfach nur dafür ein, Fake News, Fake Narrative und deren Verbreiterinnen und Verbreiter aufzudecken. Und weil das vielen nicht gefällt, insbesondere denjenigen, die an Verschwörungsideologen hängen, die Fake News glauben, die schon langsam wirklich immer mehr in ihre eigene Fake News-Welt abgedriftet sind, müssen wir auch irgendwie zu dem großen gesamten bösen Feindbild hinzugedichtet werden. Und dann kommt dann sowas dabei raus.
Aber wenn man jetzt so konkret solche Nachrichten und Vorwürfe bekommt, also du hast im Januar ja auch einen privaten Drohbrief sogar von einem AfD-Anhänger bekommen, wie reagiert man dann auf sowas und was denkst du dir dabei?
Inzwischen bin ich da abgestumpft, um ehrlich zu sein. Es ist anscheinend jetzt normal, Drohungen zu bekommen, Hassnachrichten zu bekommen. Unser Social Media Team ist einfach jeden Tag nur damit beschäftigt, Hassnachrichten zu löschen, Beleidigungen zu löschen und diejenigen, die sie äußern, zu blockieren. Und wir reden gar nicht mehr groß darüber. Das ist normal. Bei einigen härteren Drohungen interessiert es die Behörden auch manchmal gar nicht. Wir müssen einfach damit leben. Und das ist natürlich schrecklich, aber wir sind halt da abgestumpft. Das Einzige, wie wir damit dann umgehen, ist, dass wir es zu was Positivem machen wollen. Und wir nutzen natürlich, wollen damit nicht alleine bleiben. Wir werden das jetzt nicht in uns hineinfressen oder irgend so ein Quatsch. Aber ich persönlich sehe darin jetzt einfach nur die Bestätigung, dass wir gute Arbeit machen, dass wir gesehen werden, dass Leute, die an fragilen Weltbildern hängen, Angst vor uns haben, um so gegen uns auszustoßen und offensichtlich keine guten Argumente hatten, sonst würden sie ja bringen. Und wir teilen das mit der Öffentlichkeit. Wir prangern das an, jetzt niemanden persönlich, weil die einzelne Person ist mir dann letztlich auch egal, sondern die Drohungen, die Argumente, Pseudo-Argumente, die Beleidigungen machen wir öffentlich und zeigen den Leuten als Teil der Aufklärung, die wir sonst ja auch betreiben, wie gewalttätig, wie derb und auch hilflos teilweise die Fake News-Szene ist.
Würdest du sagen, diese Beleidigungen sind im Rahmen eurer Corona-Aufklärungsarbeit, nenne ich es mal, mehr geworden oder war das davor auch schon so?
Es sind auf jeden Fall mehr geworden. Es gab sie schon immer. Denn wenn wir uns laut hinstellen mit einer Meinung und deutlich gegen Hass, Hetze und Lügen aussprechen, dann macht man sich leider immer Feinde von denjenigen, die diese Lügen glauben wollen und diese Lügen verbreiten. Es ist mehr geworden, es ist viel mehr geworden jetzt in der Corona-Pandemie. Aber das hängt zum einen, glaube ich, damit zusammen, dass wir im letzten Jahr auch viel an Reichweite gewonnen haben, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und auch größer geworden sind und mehr Leute erreichen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt. Aber die Sache ist jetzt halt auch die, dass jetzt die Drohungen nicht nur von irgendwelchen Rechtsextremen kommen, sondern auch vermeintlich normalen Leuten, die jetzt über die Corona-Pandemie in diesen Sumpf der Verschwörungsmythen und Fake News geraten sind.
Das interpretiere ich als Anspielung und auf Wolfgang Wodak und seinen Anwalt. Der hat euch verklagt und es scheint da tatsächlich eine Klage ins Haus zu stehen. Schadensersatzklage 250.000 Euro. 250.000 Euro oder wie man beim Volksverpetzer sagt, Montag. Worum geht's da genau?
Ja, also als wir dieses Gespräch jetzt hier ausgemacht haben, ging es damals nur um eine Unterlassungserklärung und eine Abmahnung und Schadenersatzforderung von 250.000 Euro. Jetzt gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Anwalt Füllmich bekannt gegeben und auch die mutmaßliche Anklageschrift veröffentlicht, dass sie damit auch vor Gericht ziehen wollen mit einem Streitwert von 250.000 Euro. Wie gesagt, bis jetzt ist das nur online, das kann er ja natürlich behaupten. Bei den Sachen, die er sonst so behauptet, sind wir sowieso vorsichtig. aber ja, falls es wirklich echt ist und beim Gericht in Berlin eingegangen ist, wollen sie tatsächlich unsere Berichterstattung über die Aussagen von Wolfgang Wodak über Corona vor Gericht zerren. Und deren Gedanke ist, also die behaupten ja die ganze Zeit verschiedene falsche Sachen über Corona, dass es keine Pandemie gäbe, dass die PCR-Tests nicht zuverlässig seien, etc., etc., was alles natürlich nicht stimmt. Und weil wir in unseren Faktenchecks unter anderem Herrn Wodak angesprochen hatten, als einer, der da Falschaussagen dazu verbreitet, ist deren Ziel jetzt, uns halt deswegen zu verklagen, sodass wir beweisen müssen, dass die Aussagen von Wolfgang Wodak falsch sind. Das ist nämlich für die ganz praktisch, weil dann müssen sie nicht beweisen, dass Wolfgang Wodak recht hat, was schwer werden dürfte.
Aber sind eure Texte nicht Beweise, dass er falsch liegt?
Ja, also es ist alles, wie ich auch schon andernorts gesagt habe, das ist alles nur PR. Die Pandemieleugner, auch Rechtsextreme, leben nicht in unserer Realität. Die kommunizieren nicht in unserer Realität, die kommunizieren für ihre eigene Filterblase, die kommunizieren für ihre eigene Fanbase, die nicht in unserer Welt lebt. Für die ist alles, was nicht ihren Narrativen entspricht, Lügenpresse. Und wer, wie du es eingangs gesagt hast, wer ihm widerspricht, ist dann linksgrün versifftes Merkel-Medium oder sonst irgendwas. Das ist ein geschlossenes Weltbild. Und die inszenieren sich mit dieser Klage vor ihrer Anhängerschaft. Das hat auch viel mit Geld, mit Spendengeldern zu tun und so weiter. Also das ist auch ein lukratives Geschäftsmodell. Und sie inszenieren sich da als die großen Helden, die hier das System kaputt machen, während sie natürlich ironischerweise versuchen, einen kleinen unabhängigen Blog mundtot zu machen. Und ja, auch die Anklageschrift ist ein aus meiner Sicht einfach nur aus dem Best-of der Fake News der Pandemieleugner zusammenkopiert. Und das klingt alles ganz schön und das klingt alles irgendwie wissenschaftlich und da sind irgendwelche Quellen angegeben, selbst wenn es irgendwelche anderen Fake News-Seiten sind. Und wir sehen das ja auch in den Kommentarspalten. Die Fans denken sich, oh, jetzt gibt's den Volksverpetzer an den Kragen, hahaha. Obwohl sie natürlich an Substanz eigentlich gar nichts haben.
Trotzdem, quantitativ sind ja, ich glaube, 54 Seiten hast du geschrieben, Anklageschrift.
Ja, genau.
Was hast du dir gedacht, als du diese Masse an Anklageseiten bekommen hast?
Ja, ich habe gelacht. Dann, ich hatte mich geirrt. Ich dachte, anders als vielleicht manche glauben würden, halte ich unsere, diejenigen, über die wir schreiben, deren Fake News wir aufklären, für Leute, die ziemlich kalkuliert arbeiten und eigentlich wissen, was Fakt ist und was nicht. Und ich hielt die erste Abmahnung und die Unterlassungserklärung einfach nur für einen Einschüchterungsversuch. So Abmahnanwalt-mäßig, dass man uns einfach nur mit einer großen Summe Angst einjagen will. Dass man sich denkt, hey, diesen kleinen Blog, den schicken wir hier ein anwaltliches Schreiben, dann kriegen die Angst und dann berichten sie nicht mehr über uns und dann haben wir sie mundtot gemacht und jetzt können wir weiter für die Meinungsfreiheit kämpfen, hahaha. ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich riskiert, damit an ein Gericht zu gehen, weil er so eine hohe Streitsumme auch angesetzt hat, sind es ja auch ziemlich viele Gerichtskosten, die er vorschießen muss. Also setzen da wirklich viel Geld aufs Spiel. Und meine Theorie ist, dass sie jetzt einfach nur ein bisschen eskalieren wollen und ja, den Volksverpetzer da auch als Exempel herausziehen wollen. Ich vermute mal, weil sie denken, Eben weil wir so ein kleiner unabhängiger Blog sind, auch wenn sie behaupten, also buchstäblich, Füllmich hat behauptet, es würden irgendwelche Hintermänner uns beauftragen und Geld geben. Also das ist eine glatte Lüge, die der Mann da über uns verbreitet. Aber ich denke, das ist nur PR. Ich glaube, die wissen, dass wir nur ein kleiner Blog sind und dass sie bei uns die besten Chancen haben, um irgendwie vor Gericht durchzukommen. Deswegen verklagen sie auch nicht buchstäblich alle anderen Medien, die dutzendfach die Falschbehauptungen von Wodak schon zerlegt haben. In der Hoffnung, dass sie, ja, keine Ahnung, irgendwas finden, keine Ahnung. Also wir haben alles richtig, wir haben wissenschaftlich alles auf unserer Seite, alle Fakten, alle Studien, da mache ich mir keine Sorgen. Was ich mir glaube, was sie denken, dass sie vielleicht irgendwo einen der Sätze finden, er hat ja mehrere Sachen, weswegen er uns abmahnen wollte und jetzt halt verklagen wollte, dass er hofft, dass ein oder zwei Punkte, wo wir ja zwar recht haben, aber vielleicht irgendein ihnen gnädiger Richter sagt, okay, ja, die haben zwar recht, aber so hätten sie es nicht formulieren dürfen, sodass sie quasi diese kleinen Fitzelchen benutzen könnten, um so zu tun, als würde vor Gericht der PCR-Test widerlegt worden sein. Weil es geht eigentlich gar nicht um Volksverpetzer, es geht auch gar nicht um Medien oder um Wodak. Füllmich hat gesagt, er versucht das nur durch Wodak zu machen. Es geht darum, vermeintlich, das ist alles nur Show, immer dran denken, das ist alles nur Show, vermeintlich vor Gericht den PCR-Test zu widerlegen, um damit so zu tun, als sei die ganze Pandemie fake. Und das ist alles nur der Ansatz dafür, eben weil sie es nicht mit Argumenten machen können, weil sie es nicht mit wissenschaftlichen Studien machen können. Keiner von denen hat Studien zu Corona durchgeführt. Die haben keine Ahnung. Und das ist das Problem.
Mhm. Siehst du, wenn man das von eurer Seite aus betrachtet, kann man das auch als eine gewisse Art der Honorierung sehen, dass damit der Volksverpetzer auf eine Stufe, also als wirklich für diese Leute relevantes.
Oh ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das auch so, das ist ein Kompliment. Das heißt auch für uns, dass wir mit unserer Arbeit, mit unserer Aufklärungsarbeit, mit dem Aufdecken der Lügen einen wunden Punkt treffen und anscheinend auch erfolgreich genug dafür sind. Weil da muss man natürlich immer den Streisand-Effekt mit einberechnen. Wenn man über jemanden schreibt, dann gibt man dem auch Aufmerksamkeit. Und davon profitiert dieser. Und in dem Fall sind wir das. Und ja, ich fühle mich geehrt. Insbesondere, weil deren Argumente halt einfach lachhaft sind, aus meiner Perspektive. Und sie nicht damit durchkommen werden. Aber das zeigt noch umso mehr, dass sie verzweifelt genug sind, es zu riskieren. Und dass sie ja Angst vor uns haben und vor unserer Arbeit. Und dafür, dass wir, ja, wie gesagt, ein gemeinnütziger Blog sind mit zwei festen Mitarbeitern, der nur von Spenden finanziert wird, da bin ich schon ein bisschen stolz.
Das ist schön. Es gibt noch eine andere Ebene im Moment oder ein anderes aktuelles Thema, was Corona betrifft. Ihr habt eine Reporterin am vergangenen Samstag nach Leipzig geschickt, die für euch von der dortigen Querdenker-Demo berichtet hat und die schreibt da unter anderem von Angriffen gegen sie selbst, von Leuten, also von verbalen Angriffen. Was hat sie dir genau dazu erzählt?
Ich habe nicht mit ihr persönlich gesprochen, aber mein Kollege. Und ja, sie hat gemeint, sie hat ja dann gefilmt und du fällst da ja allein schon auf, wenn du dann eine Maske trägst in dieser Gruppe. Und sie war natürlich relativ zentral in der Menge, die ja unruhiger und aggressiver wurde, die halt Reichsflaggen geschwenkt hat, die Merkelwurst wegruft, so also ganz eindeutig auch der rechtsextremen Szene zuzuordnen ist und dann auch Konfrontation mit den Beamten und Beamtinnen der Leipziger Polizei teilweise gegangen ist. Und dann war sie da drin und anscheinend wurde sie, ich weiß nicht, ob erkannt wurde, sie hat ja währenddessen ja auch immer getwittert und Updates gepostet, kam ein 1,90 großer Mann, sie sagte, der war eindeutig der rechten Szene zuzuordnen und hat sie angeschrien, ob sie nicht die, Zitat, dumme Antifa-Schlampe sein, die ganze Zeit am Twittern wäre, Zitat Ende. Und dann hat sie natürlich Angst bekommen, es ist eine kleine Frau und musste regelrecht von der Demo fliehen, weil der Mann ihr auch hinterhergestellt ist und die Beleidigung wiederholt hat und ihr gedroht hatte und dass er sie zum Schweigen bringen wolle und so weiter. Und das war natürlich auch sehr sexistisch natürlich. Und das Problem war auch, dass sie sich halt bei der Leipziger Polizei melden wollte und halt Hilfe wollte. Und das Problem, und ich meine, dass diese Demonstranten so aggressiv, sexistisch und meinungsäußerungsfreiheitlich feindlich sind, ist ja jetzt keine Überraschung. Aber die Polizei hat sie auch nur abgewimmelt. Und erst als Jörg Reichel von Verdi, der das über Twitter auch erfahren hat, sich bei ihr gemeldet hatte, hat er bewerkstelligen können, dass sie aus der Demo rausgeholt wurde und von den Polizisten beschützt wurde. Und hat auch angeboten, Anzeige zu erstatten. Und das ist natürlich unglaublich gruselig. Nicht nur, dass diese Demonstrationen so aggressiv sind, Demonstrationen, die vermeintlich für Frieden und Freiheit demonstrieren, dass ich sie inzwischen für lachhaft halte, sondern halt auch gerade hier die Polizei in Leipzig, dass die dann nicht unserer Berichterstatterin direkt geholfen hat. Das ist schwach.
Jetzt ist es aber eigentlich ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Einerseits nicht das erste Mal, dass es solche Angriffe auf Pressevertreter gibt und auch nicht das erste Mal, dass es Berichte davon gibt, dass das Verhalten der Polizei in solchen Fällen nicht dem entspricht, was man erwarten sollte. Hast du irgendeine Einschätzung dazu, was da los ist?
Also einmal, Angriffe auf die Presse sind bei diesen Querdenken-Pandemieleugner-Demos Alltag. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die von allem berichten, von Beleidigungen, Anspucken, Schlägen, Angriffen. Auf der Demo in Berlin letztens wurden, glaube ich, 30 Angriffe dokumentiert. Das hat, glaube ich, der Deutsche Journalistenverband getwittert. Und ja, oft versagt die Polizei. Also nicht immer, das hängt ein bisschen natürlich auch von der jeweiligen Person ab, die da gerade in der Uniform ist. Und auch von dem Bundesland, also die letzte Querdenker-Demo in Berlin, da hat die Polizei sich den Umständen entsprechend gut geschlagen, da würden wir sie loben. Die Polizei Leipzig hat eigentlich total versagt und hat einfach kapituliert von diesen Leuten. Und ja, wie gesagt, unsere Reporterin nicht beschützt. Ich glaube, es gab auch noch weitere Vorfälle. Und es ist ein großes Problem, wenn man sich nicht auf Polizei verlassen kann. Und natürlich, als weißer Mann kann das natürlich leicht sagen, für viele Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, sichtbarem Migrationshintergrund, ist das halt auch einfach Alltag. Und das ist ein großes Problem und es ist ein strukturelles Problem, dass auch viele Beamtinnen und Beamte, Einzelne, da jetzt kein Gespür dafür haben, den Rechtsstaat ihren Job zu machen. Aber das geht auch bis hinauf natürlich in die Innenministerium von Ministern, die das alles decken, vertuschen und denken, sie würden der Polizei einen Gefallen tun, wenn sie das alles unter den Teppich kehren. Und das ist ein großes strukturelles Problem und mit den jetzigen Innenministern teilweise wird das nicht besser werden. Und gerade jetzt bräuchten wir ein besseres Durchgreifen, einen besseren Schutz der Bürgerrechte, der Rechte von Journalistinnen, der Rechte auch teilweise von Gegendemonstranten und Demonstrantinnen, Gegenrechte-Demos. Da wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen und das ist nicht gut auf Dauer für den Rechtsstaat.
Was ist denn so generell deine Meinung zu diesen Querdenker-Demos? Also man kann ja auf der einen Seite argumentieren, Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Demokratie. Auf der anderen Seite kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Demos jedes Mal wieder den erwartbaren Verlauf nehmen. Wie stehst du mittlerweile dazu, dass es diese Demos gibt?
Also zwei Dinge. Also einmal, ich bin sehr liberal eingestellt und bin immer dafür, dass die Leute demonstrieren dürfen und ihre Rechte ausüben dürfen. Und ich wäre eigentlich grundsätzlich nicht dagegen, auch Demos während der Pandemie zu verbieten. Und da sind ja die meisten Gerichte dann auch an dieser Auslegung. Solange die Leute sich an die Auflagen halten, Masken tragen, bestimmte nur maximal an Demonstrantinnen und Demonstranten. Weil dann kann man einen Kompromiss finden. Es müssen ja die Rechte ausbalanciert werden. Es ist ja nicht so, dass einfach nur Rechte eingeschnitten werden, wenn Auflagen stehen, damit sich Leute nicht mit Corona anstecken, schützt das ja ein anderes Grundrecht, und zwar das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und man muss immer Rechte aneinander abwägen. Und wenn man Kompromisse machen kann, dann sollte man sie tun. Das Problem mit den Querdenken-Demos ist, dass man keine Kompromisse machen kann, denn sie demonstrieren buchstäblich gegen diese Auflagen. Ich habe kein Problem mit Demos, die versuchen, das Infektionsrisiko gering wie möglich zu halten. Dann sollen sie gerne stattfinden. Aber die Querdenker missachten diese Auflagen mit Ansage. Sie demonstrieren eben dafür, dass sie nicht auf diese Maßnahmen achten müssen. Und dann wird das Ganze ad absurdum geführt. Die können natürlich in ihren komischen Anmeldungsschreiben schreiben, oh ja, wir werden alle Abstand halten und Maske tragen. Und damit kommen sie dann natürlich vor Gericht durch, weil das Gericht nicht sagen kann, ja, ihr werdet garantiert lügen, ohne einen Beweis zu haben. Da? Aber wir müssen uns wirklich überlegen, wir können doch nicht diese Leute zu Zehntausendsten ohne Abstand, ohne Maske da rumlaufen lassen. Und zwar jede Woche aufs Neue. Wozu gibt's dann die Maßnahmen? Ich meine, es gab Fälle in Berlin, jetzt nicht die letzte Demo, sondern die vorletzte, wo 40.000 Leute hier eine Corona-Infektionsparty gefeiert haben und ein paar Straßen weiter hält die Polizei Radfahrerinnen an, weil die keine Maske tragen. Und dann denkst du dir auch, muss ich mich da einfach nur den Chaoten da anschließen und dann darf ich machen, was ich will? Das ist erstmal eine riesige Ungerechtigkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch ein Infektionsrisiko, selbstverständlich. Und der zweite Punkt ist, die Neonazi-Szene gehört zum festen Bestandteil dieser Bewegung. Die sind immer dabei, und zwar von allem. Der Verfassungsschutz, wenn der ein bisschen genauer hinschauen würde, würde das auch alles sehen. Wir haben ja da auch etliche Artikel und das alles dokumentiert, was da alles da ist an AfD-Flügel, Politikern, Dritter Weg, Holocaust-Leugnern, NPD, Identitäre, quasi das Who's Who der rechtsextremen Szene, die vom Verfassungsschutz überwacht wird, ist ja alles da. Und das sind die Schlägertruppen von Querdenken. Und dann wundert man sich, warum es alles so oft eskaliert und alles so radikal wird. Das sind zwei Gründe, warum man sagen muss, wir können da nicht einfach nur zuschauen. Ich bin immer dafür, Kompromisse einzugehen und den Leuten ihre Freiheiten zu lassen. Aber diese Leute treten an, um die Freiheiten anderer mit den Füßen zu treten. Und der Rechtsstaat muss sich wirklich überlegen, wie lange er sich das noch gefallen lassen will.
Jetzt stellt sich für uns als Medienvertreter natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und ein Aspekt, der mir tatsächlich persönlich ein bisschen zu kurz kommt, ist die Frage, ob Nichtberichten mittlerweile nicht eine Option wäre. Wie siehst du das?
Das ist ein guter Punkt. Bei uns ist es ein bisschen ambivalent, weil wir sind jetzt keine große Zeitung oder kein großes Medium, sondern wir haben uns spezialisiert auf Fake News und Verschwörungsideologen. Das heißt, wir sind quasi der Anlaufpunkt, wenn es darum geht, sich zu informieren, was die gerade treiben und was die gerade demonstrieren. Von daher, wir würden wahrscheinlich noch weiter darüber berichten, weil wir es auch als unsere Aufgabe sehen. Aber wir gucken natürlich auch, wie es allgemein medial ausschaut. Und ja, teilweise müsste das eine Option sein. Diese Bewegung lebt ja auch von dieser Aufmerksamkeit und inszeniert sich ja halt auch dadurch. Je mehr Medien darüber reden und je mehr Medien darüber berichten, desto mehr fruchtbaren Boden gibt es für diese Leute, sich zu inszenieren und auch Verschwörungsmythen zu verbreiten. Denn man kann dann immer medial berichtete Dinge nehmen und sie aus dem Kontext reißen, etc., etc. Und man muss sich das halt auch teilweise überlegen. Andererseits kannst du auch nicht eine Demo ignorieren, wo 40.000 Leute kommen. Es ist immer eine Abwägungssache. Ich glaube, wenn man darüber berichtet, und es ist teilweise auch schon relevant, dann sollte man vor allem darauf achten, wie man darüber berichtet, damit man nicht Fake-Narrative und Propaganda und deren Verbreitern eine Bühne bietet.
Dann lass uns mal jetzt an Corona einen Knopf machen und in die Vor-Corona-Zeit gehen. Die soll es ja tatsächlich auch mal gegeben haben. Kann man sich fast nicht mehr vorstellen.
Ich war noch jung.
Ja. Der Volksverpresser hat 2014 angefangen als regionaler Blog für Augsburger Politik. Und seit Herbst 2015 wurde dann daraus ein Anti-Hetze- und Anti-Fake-News-Blog. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Ja, genau. Wir haben am Anfang einfach ein bisschen lokale Augsburger Politik gebloggt. Das war einfach neben dem Studium her. Das war jetzt, keine Ahnung, ein Artikel im Monat oder sowas. Nicht häufig. Wir haben uns ein bisschen damals engagiert über die Bürgerbegehren zum Bau vom Hauptbahnhof oder die Teilprivatisierung der Stadtwerke. Darüber haben wir ein bisschen geschrieben und ein bisschen der CSU auf die Finger geschaut. Aber ja, dann Herbst 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise hat das Internet halt angefangen, ziemlich hässlich zu werden. Ich habe am Anfang versucht, viel zu diskutieren mit den Leuten, zu fragen und zu verstehen, woher kommen die Fake News? Warum verbreiten sie Leute die? Warum glauben so viele Leute auch jeden Unsinn, der im Netz geschrieben wurde? Und habe dabei viel gelernt, auch teilweise, dass es sich einfach nicht rentiert, in irgendwelchen Kommentarspalten mit irgendwelchen Rechtsextremen zu diskutieren. Und ich habe auch gemerkt, die Lügen und die Fake News wiederholen sich immer. Dann, anstatt dass ich, weil ich möchte es ja sauber machen, ich möchte ja gut argumentieren, ich möchte ja gute Quellen haben und ich möchte es auch gut präsentieren, denn ganz oft gibt es Leute, die dann sofort irgendeine argumentative Schwäche ausnutzen, um das Gegenüber dann kaputt zu machen, ohne auf die Punkte einzugehen und so den Anschein zu erwecken, als wären sie im Recht. Und das ist dann teilweise viel Arbeit geworden. Da saß ich eine Stunde an einem Facebook-Kommentar, irgendwie unter der Kommentarspalte der Tagesschau dran und habe recherchiert und Quellen eingefügt und dachte ich mir, wozu mache ich mir eigentlich diese Arbeit? Der Idiot blockt mich sowieso gleich wieder. Und dann dachte ich mir, hey, ich kann das doch einfach alles zusammenfassen auf dem Volksverpetzer-Blog und einfach einen Artikel drüber machen, so zum Beispiel, warum diese und jene Fake News über Flüchtlinge jetzt nicht stimmt oder so. Und davon gab's enorm viel Resonanz. Die Leute fanden das richtig gut, dass ich mir die Mühe gemacht habe und haben gesagt, ja, mach mehr davon, wir lesen das gerne. Und dann habe ich tatsächlich im Oktober auch einen Artikel geschrieben, der direkt viral ging. Das war eine Fake News. Ich habe ein random Bild aus dem Internet mit Müll genommen und getitelt Skandal, Flüchtlinge vermüllen Augsburger Innenstadt. Und wenn man den Artikel anklickte, stand direkt gleich als erstes, das war eine Fake News. Bist du drauf reingefallen, ohne den Artikel zu lesen? Hast du einfach nur der Überschrift geglaubt oder nicht? Und darin habe ich dann erklärt, wie so Fake News funktionieren und wo man sich informieren kann. Und der Artikel ging so viral, uns ist der Server zusammengebrochen, weil so viele Leute draufklicken wollten. Und ja, dadurch kam ich so ein bisschen Kontakt mit Mimikama. Die haben mir dann auch ganz viel beigebracht und ich habe dann auch ein, zwei Jahre für die geschrieben und da Faktenchecks gemacht, bis wir dann quasi Anfang 2018 dann Volksverpetzer als eigenständiges Anti-Fake-News-Projekt, so wie es jetzt existiert, auf die Beine gestellt haben. Und inzwischen, es war damals alles hobbymäßig natürlich, neben dem Studium her, aber inzwischen lief es so gut, die Leute haben gemeint so, hey, tolle Arbeit, kann man euch da was in die Kaffeekasse tun? Und da habe ich das natürlich eingerichtet. Und inzwischen läuft es so gut, dass ich davon leben kann und das ausführlicher machen kann und auch einen Mitarbeiter beschäftigen kann. Der Rest ist immer noch ehrenamtlich.
Ausführlicher ist in dem Fall fast noch eine leichte Untertreibung. Ich finde besonders auffällig, der Volksverpetzer verbreitet extrem viel Content. Also wirklich täglich ein bis mehrere Artikel. Was ist das für ein Arbeitspensum? Wie ist das möglich?
ja, die Leute schimpfen, also meine Familie und Freunde schimpfen mit mir, dass ich da zu viel Arbeit reinstecke. Wie das möglich ist, es gibt so viele Fake News, ne? Ja, wir hätten auch wirklich gern mehr gemacht. Wir überlegen uns auch irgendwie das Team zu erweitern und auch größer zu werden, weil es gibt Unmengen an Fake News und Lügen, die dazu dienen, andere politisch Andersdenkende zu diskreditieren, gegen Gruppen zu hetzen und bestimmte Narrative zu verbreiten. Und die Motivation ist von mir immer gewesen und auch jetzt noch, ich sehe diese Nachrichten, ich sehe diesen Hass, diese Lügen und es macht mich wütend. Und immer nur wütend zu sein, wäre natürlich sehr frustrierend und wäre auch nicht gesund. Aber diese Sachen zu recherchieren, darüber zu schreiben und sie quasi regelrecht zu zerlegen, ist dann eine Befriedigung, das tut gut. Man hat das Gefühl, man hat was dagegen gemacht. Und das ist dann auch unsere Motivation. Und deswegen mache ich dann auch so viel und natürlich mein ganzes Team mit mir, um diesem Hass entgegenzutreten, weil es muss gemacht werden. Und ich merke, in vielen Medien gibt es entweder nicht das Wissen darum oder das Geld oder auch der Wille, diesen ganzen Sachen ordentlich entgegenzutreten und da auch mal zu sagen, nein, das kann nicht so weitergehen. Wohin soll das denn alles noch führen? Wovon soll dieser Hass und diese Lügen noch führen? Und ja, ich hocke mich jeden Tag hin und ich sehe die Sachen und dann juckt es mich auch in den Fingern, das immer zu widerlegen. Und deswegen haue ich das dann jeden Tag raus. Oder natürlich mein Team, ich bin da nicht alleine.
Kannst du irgendwie sagen oder kann man da einen Richtwert festmachen, wie lange man für so einen Artikel braucht?
Das kommt drauf an. Es gibt manche Sachen, da hat einer ein Ereignis, weil wir machen ja nicht nur Faktenchecks, sondern wir berichten ja auch über die Fake-News-Szene, über Pandemieleugner, über Rechtsextreme. Und dann ist teilweise sind das dann einzelne Ereignisse. Wir hatten vor wenigen Tagen die Jana aus Kassel, die uns von denen alle gehört haben. Darüber haben wir berichtet und das ist nicht viel Arbeit. Ne? Wir haben da das Video, wir haben da die Hintergründe, wir ordnen ein, warum ihr Vergleich Unsinn ist und was der Ordner gemacht hat, etc. Das ist nicht viel Arbeit. Aber andererseits gibt es auch Artikel, wo wir dann richtig hart in die Materie einsteigen müssen. Da fangen dann die Leute an mit irgendwelchen Studien zu PCR-Tests und Spezifizitäten und bla bla bla. Und da sitzen wir dann halt schon eine Weile dran. Und das ist auch das Problem oder das ist auch die Strategie dahinter, dass diese Leute versuchen, so komplizierte Lügen zu verbreiten, dass die meisten Leute, die halt keine Ahnung von der Materie haben, davon überzeugt werden, einfach nur, weil es kompliziert klingt, nicht weil es stimmen würde. Und dann müssen wir halt auch so tief in die Materie gehen. Wir können ja nicht einfach sagen, das ist Quatsch und dann nicht erklären, warum, weil dann würden wir genauso argumentieren wie diejenigen, die Fake News verbreiten. Aber dann müssen wir uns dann auch richtig einlesen. Dann müssen wir uns damit mal mit einem Virologen oder mit einer Virologin zusammenschließen oder mal in die Studien reingehen und das anschauen. Wir haben vor ein, zwei Wochen das Buch von Bhakti und Reis analysiert und da haben wir das ganze Buch lesen müssen. Und die, ja, es waren ungefähr ein Fake pro Seite, dann halt auch mühsam über ein paar Monate hinweg uns anschauen müssen. Und das dauert da manchmal. Wir haben jetzt auch mehrere Recherchen, die in Arbeit sind, wo wir dann über Monate sammeln oder Wochen und dann daran sitzen. Aber dafür haben wir dann halt auch am Ende einen langen, aber qualitativ guten Text, der das alles widerlegen kann. Das kommt halt drauf an.
Okay, dann sind wir fast schon am Ende. Ich will als Abschluss nochmal was Erfreulicheres als das Buch von Suchari Bhakti besprechen. Ihr habt im Juli den Augsburger Medienpreis bekommen und zwar in der Kategorie Mut. Deswegen wäre meine Abschlussfrage, wie mutig ist der Volksverpetzer?
Ja, den Aussagen der unserer Fans und Unterstützerinnen und Unterstützer zu urteilen, sehr. Mir kommt es nicht so vor, weil ich denke mir, ich sag einfach nur die Wahrheit. Ich nenne Lügen Lügen und trete gegen Hass und Hetze ein. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe auch keine Angst davor, dass Leute mich beleidigen, mich bedrohen und Lügen über mich verbreiten. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute da jetzt nicht die Übung oder das dicke Fell haben. Und vielleicht ist das Mut. Aber ich denke mir, es ist eine wichtige demokratische Arbeit, die wir machen. Und es erfüllt mich dann auch mit Stolz, das zu machen. Und noch mehr, wenn so viele Menschen das wertschätzen, wenn wir einen Preis dafür bekommen, dann ehrt mich das sehr. Und ich finde, es braucht da nicht viel Mut, für das Richtige einzustehen, für die Wahrheit, für Fakten, für die Demokratie, wenn man so viele Menschen hat, die hinter einem stehen. Und von daher ist das kein Problem.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich recht herzlich vielen Dank, Thomas, nicht nur für das Interview, sondern auch für eure Arbeit. Und ich wünsche euch für die Zukunft weiterhin gutes Gelingen.
Dankeschön, freut mich zu hören.